Heute Abend geht es um ein Thema, das mehr in sich hat, als was man eigentlich so vermuten sollte. Und das sind so ein paar ideologische Gedanken, die hiermit verbunden sind, an die man nicht so allgemein denkt. Und diese Auflehnung gegen Gottes Ordnung ist viel, viel tiefer als nur eine Änderung des Gesetzes. Und wir werden versuchen, in diesen Vorträgen mal ganz deutlich zu zeigen, wie Satan die ganze Ordnung Gottes auf den Kopf stellen will, aber in jeder Hinsicht. Seine Religion ist ganz einfach. Es ist einfach nur ein Umdrehen von allem, was in der Bibel steht. Jetzt, sie haben dein Gesetz aufgehoben, Teil 1. Im zweiten Teil gehen wir in die Einzelheiten. Und jeder Vortrag hat so seinen Platz. Psalm 119, 126 sagt, es ist Zeit für den Herrn zu handeln. Sie haben dein Gesetz aufgehoben. Also wann wird Gott handeln? Wenn die Menschheit offiziell sein Gesetz aufhebt. Und wenn die Menschheit offiziell gegen Gottes Verordnungen handelt. Offiziell. Das heißt, durch Gesetz Menschen zwingt, um Gott ungehorsam zu sein. Klagelieder 2,9, ihre Tore sind in Erdboden versunken, ihre Riegel hat er zerstört und zerbrochen, ihr König und ihre Fürsten sind unter den Heiden. Es ist kein Gesetz mehr, auch bekommen ihre Propheten keine Offenbarung mehr vom Herrn. Gehorsam und Glaube sind unzertrennlich miteinander verbunden. Wir lesen in Bible Commentary Volume 3, Nehemia demütigte sich vor Gott und gab ihm die Ehre, die seinem Namen gebührt. Das gleiche tat Daniel in Babylon. Studieren wir die Gebete dieser Männer. Sie zeigen uns, dass wir uns demütigen sollen, aber niemals die Grenzlinie zwischen Gottes Geboten haltendem Volk und denen, die sein Gesetz nicht respektieren, verwischen sollen. Diese Männer standen für Wahrheit. Hier haben wir das Gebet Daniels in Kapitel 9. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten und Sacktuch und in Asche. Und ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Sehen wir hier, die Gnade, Gebote, alles gehört zusammen. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinen Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten, unseren Vätern und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Gehorsam ist Teil des Glaubens. Heute gibt es ja eine Ideologie, wir stehen unter der Gnade. Wir stehen nicht unter dem Gesetz. Jetzt, wie soll man unter der Gnade stehen, wenn da kein Gesetz ist? Denn wo da kein Gesetz ist, ist da keine Übertretung. Und wenn da keine Übertretung ist, haben wir auch was nicht nötig. Haben wir auch keine Gnade nötig. Also es ist eine irrsinnige Lehre, eine total unlogische Lehre, um Gnade ohne Gesetz zu verkündigen. Die beiden sind verknüpft. Eins ohne das andere kann man kann sie nicht trennen. Was für ein Gebet kam doch von Daniels Lippen. Welche innere Demütigung verrät es? Die Wärme himmlischen Feuers war in den Worten abzuspüren, die zu Gott aufstiegen. Der Himmel erhörte Daniels Gebet, indem er Daniel einen Boten schickte. Auch in unserer Zeit werden solche Art Gebete bei Gott Erfolg haben. Gott ist nicht tot, er lebt immer noch. Wenn in alten Zeiten Gebete gesprochen wurden, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Opfer auf dem Altar. Auch unsere Gebete werden dadurch erhört werden, dass das himmlische Feuer in unsere Seele kommt. Das Licht und die Kraft des Heiligen Geistes werden unser sein. Wir müssen sagen, wir stehen bei Gottes Wort. Wir wollen nicht gegen Gottes Ordnung stoßen. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen, weil es logisch ist. Martin Luther, ich mag den Kerl, ich weiß nicht warum. Er sagt, wo Christus ist, geht es allerzeit wieder den Strom. Ach, er hat so recht. Es ist ständig bergauf, Martin Luther. Naja, ich habe mal gefragt meinen Freund, wann geht's endlich mal bergab? Und mein Freund sagte, ach, keine Qual, bald geht's bergab, 6 Fuß. Ins Grab. Römer 8, 22. Gott hat zum Glück des Menschen bestimmt Gesetze und Maßstäbe in die Welt, Welt aufgestellt. Das ist nicht Römer, ich komme gleich zum Römer. Übertreten wir dieses Gesetz, stürzen wir ins Unglück. Gott hat die Schöpfung auch so geordnet, dass jedes Wesen einen Zweck hat. Und wenn dieser Zweck nicht erfüllt wird, dann lesen wir im Römer, dann wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit Seufz und mit Wehen liegt bis jetzt. Und es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer werden. Die Heidenvölker sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Das ist nicht nur im physischen Sinn, sondern auch im geistlichen Sinn. Ja, es gibt eine Verderbung der Erde, weil Menschen gierig sind und tun, was sie wollen, aber das ist nicht der Sinn dieses Vortrages heute. Wir verletzen Gottes Ordnung in jeder Hinsicht. Satan will jede Einzelheit auf den Kopf stellen. Und wenn ein Unrecht da ist, dann macht das Unrecht nicht recht. Wenn wir genau das Gegenteil tun, dann haben wir nämlich Unrecht wieder an der anderen Seite. Ist es nicht so? Und Gott segnet sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles lebendig, das da regt auf Erden. Also wer soll herrschen hier auf Erden? Der Mensch soll herrschen. Die Gaia-Hypothese sagt, nein, nach den großen Männern, die da betroffen sind, James Lovelock und so weiter und all die großen UNO-Männer, vor allem mit der Umweltbesprechung heutzutage, dass Erdanbetung jetzt wichtig wird. Sie propagieren eine ganzheitlich die erste Mose pervertiert und ins Gegenteil verkehrt. Also die ganze Ordnung, die Gott eingesetzt hat, wird umgekehrt. Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Wir sind zur Ehre Gottes geschaffen und wir haben die Herrschaft über diesen Planeten bekommen. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Hier war eine Schöpfung und eine bestimmte Ordnung. Und dann kam der Sündenfall. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinem Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du die Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Also hier ist eine Zurechtweisung. Und die Frauen, sie haben Mühe in Schwangerschaft und sehr groß machen, Schmerzen sollst du Kinder gebären. Ist das, was der Fluch ist? Oder ist das ein Fluch überhaupt? Oder ist das ein Segen? Was passiert dir? Also einige glauben, die Frau ist gestraft, durch dass sie jetzt in Schmerz Kinder gebärt. Hallo, das ist so eine kleine Weile im Leben einer Frau. Und nachdem es passiert ist, dann, wenn es normal ist, dann schmunzeln alle und das ist vorbei. Das ist nicht ein langfristiges Ding, was hier beschrieben wird. Nein, wo kommt das Problem her, dieser Schmerz um die Kinder, die man geboren hat? Die Erziehung der Kinder ist ein Problem. Und wo ist der Mann? Ja, der Boden, der bringt's nicht mehr. Der Erdboden ist verflucht. Ist Adam verflucht oder das Weib verflucht? Ja oder nein? Nein. Der Erdboden ist verflucht und mit Mühe sollst du dich davon nähren. Also der Mann hat im Kopf, ich muss meine Familie ernähren und einfach wird es nicht sein. Also ständig ist er weg. Und wer sitzt mit den Kindern? Nach diesem Text jetzt. Die Frau. Und wenn er abends nach Hause kommt, dann sagt sie, wo warst du? Ich habe ein Problem. Heutzutage ist es natürlich ganz anders. Heute ist der Mann zu Hause mit den Kindern und die Frau arbeitet draußen. Das ist ein bisschen umgekehrt. Ja. Also hier ist eine bestimmte Veränderung. Die Umstände haben sich geändert, es wurde mehr kompliziert. Und was soll das mit diesem Herrschen hier über den Frauen? Weil Dornen und Disteln soll er dir tragen, dieser Boden, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdbeben und Staub wirst. Also es wird nicht leicht sein, sich zu ernähren, die Familie zu versorgen. Und jetzt heute sehen wir es ja mehr und mehr. Und wie soll dieses Herrschen sein? Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die große Gewalt über sie ausüben, aber es soll nicht so unter euch sein. Also dieses Herrschen soll ganz anders sein. Und was sagt die Bibel in Bezug auf Beziehungen Mann und Frau? Frauen, gehorcht euren Männern. Männer, was müssen die Männer machen? Wenn es da aufgehört hätte, wäre es ja eine Tragödie. Was sagt der nächste Vers? Liebet eure Frauen. Und die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Die Liebe sucht nicht das eigene. Wenn das richtig verläuft, dann ist es nicht eine schlechte Ordnung. Dann kann es eine gute Ordnung sein. Wenn es selbstsüchtig ist, ist es eine Tragödie. Aber heute wollen wir alles, was da eingesetzt wurde, weil die Sünde es so weit gebracht hat, dass es missbraucht wurde und dass wir jetzt ein System haben, das oft total unfair ist, ist das die Möglichkeit, um es total auf den Kopf zu setzen und ein anderes System darzustellen, was genauso unfair ist, nur zur anderen Seite. Aber dann ist Satan auch zufrieden. Im humanistischen Magazin steht geschrieben von Rihanna Island, Autorin von Equal Rights Handbook. Es ist absurd zu sagen, dass man sei Humanist, aber kein Feminist. Der Feminismus ist die letzte evolutionäre Entwicklung des Humanismus. Feminismus ist Humanismus auf seiner fortschrittlichsten Ebene. Der Humanismus basiert also tatsächlich auf Feminismus, Evolution, Atheismus und Kommunismus. Das sagen die Humanisten selber. Also hier haben wir ein gottloses System, das diese Ungerechtigkeit, die durch Sünde auch wahrhaftig da ist oft, umsetzt in das Gegenteil. Also hier haben wir Rural Development Institute. Jetzt sollen Dinge sich ändern. Frauen bilden über 50% der Weltbevölkerung und leisten 60-80% der weltweiten Landwirtschaft, so sagen sie in Afrika. Ja, dann müssen die Frauen auch natürlich 60-80% von allem besitzen. Die Männer müssen enteignet werden. Grundbesitzrechte für Frauen verbessern ihren Status, Geschäftskraft in Haushalt und Gesellschaft. Also wenn die Frau, wenn das Grundstück in ihrem Namen ist, dann ist jeder besser. Habt ihr das gewusst? Ist ja egal, ob es in einem oder in dem anderen Namen ist, aber wenn das alles umgekehrt wird und jetzt soll da eine Frauenherrschaft stattfinden, dann haben wir etwas umgekehrt. Also, wir wollen diese Dinge ändern. Sichere Landesrechte für Frauen in der Landschaftswirtschaft hat das Potenzial, die Auswirkungen von HIV/AIDS zu verändern. Also, das ist interessant. Wenn die Frauen die Grundstücke besitzen und herrschen, dann gibt es auch kein AIDS mehr. Meine Kollegen wollten immer haben, ich musste die AIDS-Schleife tragen. Und ich habe mich immer geweigert. Und die haben gedacht, das ist so unpatriotisch von mir. So dumm. Wieso machst du nicht da mit? Wieso zeigst du nicht, dass du Mitgefühl hast? Ich habe Mitgefühl. Viel Mitgefühl. Das ist ein schreckliches Leiden. Aber ich habe ihnen gesagt, meine lieben Kollegen, es wäre doch besser, wenn ihr 2 Schleifen oder vielleicht 3 Schleifen trägt, dann wird AIDS verschwinden. Und dann haben sie gemerkt, ich bin so ein bisschen sarkastisch. Und endgültig habe ich zu ihnen gesagt, okay, ich sage euch was. Ich trage eine Schleife, sogar auch 2, wenn ihr wollt. An dem Tag, wo ihr Moralität predigt, um AIDS zu bekämpfen. Bin ganz sicher, brauche nie eine Schleife tragen. Nie. Nie. Women's Watch. Megiddo, wer ist das? Das sind die UNO. Hohen Köpfe. Das sind die Obrigen. Also wollen wir eine Pressekonferenz hier in 2008. Wir wollen die Millennium-Endziele wollen wir erreichen. Frauen sollen bemächtigt werden. Stellvertreterin, Generalsekretärin Asher Rosa Megiddo, und das ist, was sie wollen. Ermächtigung von Frauen ist nicht einfach Selbstzweck, es ist Voraussetzung zur Erreichung aller Millennium-Entwicklungsziele. Dinge werden auf den Kopf gestellt. Bis 2015 muss das Frauenmanifest politischer Prioritäten und alle diese Dinge müssen passieren. Ich bin nicht gegen Frauen. Ich mag Frauen. Ohne Frauen wäre diese Welt ein langweiliger Platz. Stellt euch vor, alles wäre voller Männer. Schrecklich. Alte Wege zur Heilung unseres Lebens neu entdecken. Das sind die Organisationen. Werden die Frauen heil? Wird die Erde heil? Ziel, die Göttin zurückgewinnen, in unser Leben zu heilen. Es ist ein Gotteskult. Jetzt haben wir eine umgekehrte Religion von einem Patriarch zu einem Matriarch. Da werden wir ja wie die Elefanten. Wir kommen in Liebe und Vertrauen zusammen und so weiter. Wir wollen die alten Wege, die schlafende Menschheit muss aufgedeckt werden. Wir wollen diese heimtückischen Methoden des Patriarchs weghaben. Wir kommen zusammen, um unsere persönliche Geschichte zu teilen und so weiter und so weiter und so weiter. Also das ist eine neue Anbetungsform, eines Umkehren von dem, was im 1. Mose stand. Also wir kehren die Ordnung um. Jetzt, wie steht es dann mit dem Gesetz Gottes? Wollen wir das auch umkehren? Jesaja 24, Vers 5. Denn das Land liegt entweiht unter ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten, die Satzung abgeändert, den ewigen Bund gebrochen. 750 Jahre vor Christus. Sie haben nicht nur die Gesetze übertreten, sie haben die Satzungen geändert und den Bund gebrochen. Jetzt, wie haben sie denn das gemacht? Die Bibel erzählt uns in Daniel Kapitel 7 von dem kleinen Horn, dem Antichristen, der kommen wird. Die Reformation hat ja eindeutig gesagt, das ist Papsttum und hat sich vom Papsttum getrennt. Und eines der Merkmale war, er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Er wird das Gesetz Gottes ändern. Sagt der Papst, er hat die Macht dazu? Absolut, da ist sein Dekretal, der Translat, Episkop. Der Papst hat die Macht, Zeiten zu verändern, Gesetze abzuschaffen und alles aufzuheben, selbst die Anordnungen Christi. Ich kann alles ändern, sagt er. Er kann urteilen und Gericht sprechen, entgegen dem Recht von Nationen, dem Gesetz Gottes und des Menschen. Wow. Was für eine Macht hat der Papst? Er kann sich von den Geboten der Apostel lösen, denn er ist ihnen übergeordnet und von den Regeln des Alten Testaments. Er braucht überhaupt nirgends gehorchen. Der Wille des Papstes steht für Vernunft. Jetzt müssen wir sorgfältig lesen. Denn jedes Wort beim Papsttum geht auf die Goldwaage. Jedes Wort. Es steht für Vernunft. Er kann vom Gesetz lossprechen und aus falsch richtig machen, indem er Gesetze korrigiert und verändert. Er hat die Macht dazu und es beruht sich worauf? Vernunft. Das ist Papst Nikolaus, zitiert. Lasst euch von niemandem, sagt Thessaloniker, in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen. Und der Mensch der Sünde, die Reformation hat gesagt, Papsttum, werden der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes sitzt, in die Kirche, als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt und sagt, ich werde nicht geurteilt und ich kann meine Vernunft gebrauchen, um Gottes Gesetz zu ändern, denn ich bin allem überlegen. Hast du doch ein anderer Gott? Was ist Sünde? Jeder, der Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Also ist er ein Mann der Sünde. Und er sagt, er kann Gottes Wort ändern, sein Gesetz ändern. Das ist Sünde. Also ist er ein Mann der Sünde. Schauen wir uns mal die Gebote an. Aber nicht nur, hier sind sie geändert. So habe ich sie mal früher betrachtet. Nein, jedes Wort auf die Goldwaage. Denn Satan hat ein Spiel. Und das Spiel ist Gottes Ordnung auf den Kopf drehen und seine Ordnung anstelle davon. Er hasst alles, was mit Gott zu tun hat. Und sein Werkzeug ist das kleine Horn. Die Bibel, 2. Mose 20, das sind die 10 Gebote. Das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Keine anderen Götter. Hier ist der Katechismus, der neueste, der vom Papst Johannes Paulus anerkannt wurde, als maßgebend für die römisch-katholische Kirche, Artikel 2052 bis Artikel 2557. Wir zitieren diesen Katechismus. Erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine fremden Götter vor mir haben. Ja, was ist geändert worden? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Gut, das ist weg. Wieso denn? Und wieso sagt die Vernunft dem Papsttum, dass das entfernt werden muss? Wenn das Papsttum eine Weltmacht werden möchte und die moralische Macht der Welt repräsentieren will, dann ist es notwendig, dass diese Aussage von diesem bestimmten Gott, der die Hebräer aus Ägypten geholt hat, entfernt wird. Denn sonst haben wir ein Problem mit den anderen Religionsgemeinschaften. Nicht wahr? Wenn wir das rausholen, dann ist es vernünftig, denn dann können alle Glaubensgemeinschaften auf diesem Planeten das als Gebot akzeptieren, wogegen dieses Gebot gezielt für eine bestimmte Gruppe ist, die diesen Gott, derjenige, der sie aus Ägypten geführt hat, akzeptieren. Problem, weg damit. Gut, das zweite Gebot. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unter der Erde, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Betet sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis an das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Nicht, dass er die Kinder straft, denn das ist gegen sein eigenes Gebot, wo er sagt, die Kinder sollen nicht die Strafe für die Sünden der Eltern tragen oder umgekehrt, sondern einfach nur, weil der Einfluss ein paar Generationen weitergeht. Jetzt bitte, die ganze Welt in ihren Religionssystemen hat diese Bildnisse. Wenn wir zum Buddhismus gehen, wenn wir zum Hinduismus gehen, wenn wir zum Schamanismus gehen, wenn wir zu all diesen Religionen gehen, sie haben es alle. Ist so ein Gebot weltweit leicht abzuzwingen, ja oder nein? Nein. Also die Vernunft sagt, entferne es. Und das hat der Katholizismus gemacht. Hol dieses Gebot raus. Die Einzelheiten besprechen wir im nächsten Vortrag. Jetzt nur erstmal die Ideologie rund um diesem System. Also weg mit dem Gebot, jetzt sind wir immer eins hinten dran. Jetzt das dritte Gebot in der Bibel ist dann das zweite Gebot bei der katholischen Kirche, denn sie haben da das Wirkliche entfernt. Das dritte Gebot heißt, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Jetzt, was heißt der Name? Einige sagen, wir müssen den Namen richtig aussprechen, sonst sind wir verloren. Ich glaube nicht, dass da eine Erlösung durch Aussprache ist. Die Erlösung ist durch Glauben an Jesus Christus, den Erlöser. Zweiter Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Also die Strafe muss entfernt werden, denn wenn du den Namen auf dich nimmst, wenn du sagst, ich bin Christ, dann heißt es auch, dass du dafür stehst. Und das heißt, dass du nicht die anderen Götter gleichberechtigt betrachten kannst und ihre Systeme inkorporieren kannst, wie der Katholizismus das macht. Also muss dieser Tadel entfernt werden, logischerweise, sonst könnte man ja nicht das Gebot ändern. Also weg mit dem Tadel. Gut. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd. Wann in 6 Tagen hat der Herr Himmel, ihr kennt das Gebot. Gedenke des Herrn Tag, heilig zu halten. Das ist interessant. Das ist ziemlich viel weg. Was ist denn da weg? Dieser große Teil ist weg. Der größte Teil des Gebotes ist einfach weg. Und dann holen wir den Sabbattag auch noch raus und wir verändern ihn und wir sagen, des Herrn Tag. Naja, das hat einen ganzen Vortrag nötig. Wir sagen dann einfach, des Herrn Tag, das ist Sonntag und wir ändern das Gebot. Also nicht nur haben sie den größten Teil gestrichen, sondern sie haben auch das geändert. Interessant, allmählich. Der alte Katechismus sagt noch was? Sagt noch Sabbat. Und so allmählich, Stück für Stück, für Stück, für Stück, ändern sie es. Und dann kommen wir endgültig zum Pater Maguires Katechismus von 1949. Und da haben sie endlich den Mut. Der Katechismus trägt unter anderem die Imprimatur von Kardinal Francis Spellman, der war Erzbischof von New York, das heißt, er war Ritter von Malta. Und da wird das Gebot, Gedenke des Herrentages, ihn heilig zu halten, den Kindern und sonstigen Lesen für den Katechismus gedacht, wird dies durch folgende Frage-Antwort-Teil erklärt. Was sagen Sie? Was ist das dritte Gebot Gottes? Eigentlich das vierte. Das dritte Gebot ist, denke des Herrentages, ihn heilig zu halten. So erst seit 1949 gebrauchen sie dieses Wort, Herrentag. Vorher war es Sabbat. Also wie ein Chamäleon schleichen sie sich an Gottes Gebote. Warum gebietet uns die Kirche am Sonntag als Herrentag zu halten? Die Kirche gebietet uns, den Sonntag als Herrentag zu halten, weil Christus am Sonntag von den Toten auferstanden und der Heilige Geist am Sonntag auf die Apostel herniederkam. Entschuldige, was sagt die Bibel? Warum sollen wir den Sabbat halten? Weil er in 6 Tagen uns geschaffen hat. Hier ist eine ganz neue Erklärung. Total unbiblisch. Es ist eine totale Abänderung des Gesetzes. Was wird im dritten Gebot befohlen? Im dritten Gebot wird uns befohlen, Gott am Sonntag, dem Herrentag, in besonderer Weise anzubeten. Wird das befohlen in Gottes Gebot, ja oder nein? Nein, hier ist ein anderer Gott, der macht ein anderes Gebot. Wie sollen wir Gott am Sonntag nach dem Gebot der Kirche anbeten? Die Kirche gebietet uns Gott am Sonntag durch unsere Teilnahme an heiligem Messopfer anzubeten. Bitte. Was hat die Reformation zum heiligen Messopfer gesagt? Dass es nur ein Symbol ist, aber die katholische Kirche sagt, nein, es ist ein buchstäbliches Opfer. Also hier haben wir nicht nur eine Veränderung, wir haben eine totale Umsetzung. Völlig neues Gebot. Und die römisch-katholische Kirche zwingt nicht nur Menschen dadurch, teilzunehmen an einer allgemeinen Eucharistie, aber auch, um den Tag zu ändern. Gut, dann kommen wir zu dem biblischen 5. Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Hier ist ein Versprechen. Das 4. Gebot bei denen, ehre Vater und Mutter. Meine Güte, was ist denn da weg? Damit du langst lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Hat der Herr die Pharisäer getadelt, weil sie die Gebote geändert haben, ja oder nein? Was hatten sie denn geändert? Sie haben das Gesetz, dieses Gesetz, haben sie vergewaltigt, durch dem sie gesagt haben, wenn die Kinder den Tempel unterstützen, dann brauchen sie ihre Eltern nicht versorgen. Die katholische Kirche holt das Versprechen des langen Lebens, was natürlich hindeutet auf welches Leben? Aufs ewige Leben, was wie lang ist? Ewig. Wieso holen sie denn das weg? Haben sie vielleicht vor, das Gleiche zu machen wie die Pharisäer, ja oder nein? Absolut. Denn was haben sie gesagt? Wenn du zur Kirche kommst, als Priester, als Nonne oder als Mönch, dein ganzes Vermögen, deine ganze Arbeit ist nur für wen? Für die Kirche. Und durch diese Aktion bist du frei von deiner Verpflichtung deinen Eltern gegenüber. Sie sind genau wie die Pharisäer. Und darum ändern sie das Gebot, damit dieses Versprechen da verschwindet, denn es passt ihnen nicht. Sie werden entscheiden, wer lange lebt und wer nicht lange lebt. Das ist schon eine Frechheit. Das 6. Gebot, du sollst nicht töten, das lassen sie. Aber es ist ihr 5. Du sollst nicht Ehe brechen, das lassen sie. Aber es ist ihr 6. Du sollst nicht stehlen, das lassen sie. Wir werden sehen, wie sie es lassen. Aber sie lassen es. Das 8. Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis gegen deinen Nächsten in ihrem Katechismus, du sollst kein falsches Zeugen regen gegen deinen Nächsten, das lassen sie. Und jetzt kommt es zum 10. Jetzt wird es erstmal interessant. Das 10. Gebot in der Bibel, du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, das der dein Nächster hat. Im Englischen, that belongs to your neighbor, was ihm gehört. Das heißt also, wir dürfen was besitzen, ja oder nein? Was dürfen wir besitzen? Wir dürfen ein Haus besitzen. Ach, wir dürfen eine Frau haben. Wir dürfen Knechte und Frauen haben, die für uns arbeiten. Also im Arbeitsdienst heutzutage, ihr habt ein Geschäft und ihr habt Arbeiter. Wer ist verantwortlich nach dem Gesetz für diese Arbeiter? Derjenige, der sie hat. Rind noch Esel. Rind, das war der Ochs. Wozu wurde der gebraucht? Zum Ackern, zum Arbeiten. Also das ist dein Werkzeug, das du nötig hast, um deine Arbeit zu tun. Dein Esel, wozu wurde der gebraucht? Das war der Transport. Also heute umgesetzt dein Werkzeug und dein Auto. Noch irgendetwas, was dein Nächster hat. Okay, das Gebot heißt jetzt, du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut. Ja, Papst, und was hast du denn da rausgeholt? Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Vielleicht sagt das Papsttum, ihr habt kein Haus. Und darum darf es auch nicht in dem Gebot stehen. Ach, danke, Papsttum, die Frau darf ich behalten. Dann die Knechte und die Mägde und so weiter. Dein Werkzeug und die Esel und alles, was dazugehört, weg damit! Der Strich müsste da durchgehen. Ich habe ihn bis da gezogen, aber das Programm ändert das. Ärgerlich. Du musst gehorchen. Naja, alles weg. Jedes Wort auf die was? Goldwaage. Also alles weg. Danke, Papst. Gut. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Hier ist das die Originalerklärung der Menschenrechte bei der Französischen Revolution 1798. Und Voltaire, einer der großen Geistlichen und all die anderen geistlichen Großen, die da auch betätigt waren bei der Revolution, waren was? Jesuiten. Und so kommt die Originalerklärung raus. Wie sieht denn das aus? Wie die 10 Gebote. Ist es möglich, dass dieses Gesetz vielleicht im Ganzen die 10 Gebote endgültig ersetzen muss? Erstmal ändern, damit es im Rahmen passt und dann ersetzen mit diesem. Und dann haben wir auch diesen Stäbchenbundel hier in der Mitte. Und wenn wir das ein bisschen größer machen, dann sehen wir was ganz Interessantes. Denn dieses Stäbchen steht für Faschiai. Faschismus. John Robbins schreibt in Ecclesiastical Megalomania, im Faschismus behalten Eigentümer ihr Besitzrecht und Urkunde. Aber der Gebrauch ihres Besitzes ist, wie Leo der 13. schrieb, allgemein. Faschismus ist eine Art Sozialismus, der die äußere Form des Kapitalismus beibehält, jedoch nicht seinen Inhalt. Im Faschismus bleiben Besitzrechte und Urkunden bestehen, aber es gibt keinen Privatbesitz an sich mehr. Es wurde durch Regierungsverordnungen und Vollmachten ersetzt. Diese Unterscheidung zwischen legalem Besitztum und eigentlichem Gebrauch verdanken die Faschisten dem römischen Kirchenstaat. Jetzt, wenn wir an Faschismus denken, dann denken wir, hoi, 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 ne? Aber Faschismus geht um eine Regierungsform, nicht notwendigerweise die Anwendung auf der militärischen Ebene. Es geht um eine Regierungsform. Und diese Regierungsform, die Definition von Faschismus ist Staat und Wirtschaft in Gesellschaft mit Gemeinschaft. Dann haben wir Faschismus. Also der Staat muss Einsatz haben in der Wirtschaft. Oh, das passiert natürlich jetzt nicht. Der Staat hat nichts zu tun mit der Wirtschaft, hat auch nicht einen Teil davon gekauft, nicht wahr? Hat er vielleicht? Ich frag nur mal so. Aber da kommt noch ein ganzer Vortrag darüber. Es wird noch spannend. Es wird noch spannend. Also hier sind die Menschenrechte, da sind die Faschiai. Da ist die Schlange, die das Leben ewige Leben gibt. Sie hat den Mund, den Schwanz in dem Mund. Und auf der Spitze des Spießes durch die Faschiae diesen Hut. Und die Französische Revolution hat diesen Hut gebraucht als den Jakobinerhut, Phrygian Hat. Den haben die Revolutionären getragen. Und wo kommt dieser Hut her? Er kommt von dem Gott Mithra. Und da ist der mithranische Hut. Das ist der Sonnengott. Und an ihm war der erste Tag der Woche, der Sonntag, geweiht. Das ist also eine religiöse Bedeutung. Und die Religion des Katholizismus ist nichts anderes, wie wir in einem anderen Vortrag sehen werden, als Mithraismus. Also das ist die Krönung des Sonnengottes Luzifer über sein Gesetz, welches natürlich die 10 Gebote ersetzen wird. Faszinierend. Mithra. Freiheit führt. Und das ist eine Frau. Das ist die Französische Revolution. Über die Leichen werden wir hingehen. Und dann werden wir die Göttin der Vernunft. Aha. Hier haben wir wieder diesen Vernunftaspekt. Wer sagt, dass er das Recht hat, die Gebote zu ändern aufgrund seiner Vernunft? Wer hat das gesagt? Der Papst. Und hier haben wir die Göttin der Vernunft. Sie wurde gekrönt und hier ist sie. Und natürlich, das, was im Kleinen beging, da in der Französischen Revolution, ist jetzt weltweit. 1948 bis 1998, All Human Rights for All, die Menschenrechtserklärung bei der UNO. Und jetzt haben wir weltweite Menschenrechte. Jetzt ist es nicht nur im Kleinen, sondern im Großen. Naja, die Welt war begeistert. 2008, der Papst ging zur UNO. Und da hat er seine Ansprache gehalten und die meisten Menschen haben gesagt, er hat ja nicht viel gesagt. Sie haben nicht aufgepasst. Er hat viel gesagt. Er hat unendlich viel gesagt. Und es war das größte Schauspiel. Die Welt war in Aufregung. Papst Benedikt kommt. Und hier sind die Zeitungsberichte. Versammlung 18. April 2008, Vereinigten Nationen, New York. Vereinten Nationen, der Papst erinnerte alle UN-Mitgliedstaaten an ihre Pflicht, die Völker vor schweren, anhaltenden Menschenrechtsverletzungen zu schützen. Er ist der Behüter der Menschenrechte. Und da steht er vor Ihnen allen. Was hat er denn zu sagen gehabt? Herr Papst, kannst du uns helfen? Associated Press, ihr grüßt da die Menschen. Und er ist mit Ban Ki-moon zusammen, Generalsekretär. Und große Begeisterung. Der Papst sagt, die Menschenrechte seien der Schlüssel zur Lösung vieler Weltprobleme. Also wir haben nicht einen Papst, der sagt, die Gebote Gottes, die Gebote Gottes. Was sagt er? Menschenrechte, Menschenrechte. Respekt vor den Menschenrechten, der Schlüssel zur Lösung vieler Probleme in der Welt sei. Wir müssen international zusammenarbeiten. Wer nicht mitmacht, weg vom Fenster. Hier ist MNSB, Präsidentsdienst. Hier ist der Zeitungsbericht, der Pontiff, der auf seiner ersten Papstreise in den USA war und so weiter. Er sagte, der multilaterale Konsens haben wir nötig. Alle müssen zusammenhalten. Und in welcher Sprache hält er seine Rede? Ach, das ist so interessant, die Details. Zittern. In welcher Sprache hält er sie? Französisch. Zufall? Denke kaum. Denke kaum. Komm, wir machen weiter. Da steht er. Die Händchen sind raus. New York, Papst wird bei UN für Menschenrechte verurteilt, Supermacht, Alleingänge. Menschenrechte würden ausgehöhlt und widerrufen, wenn sie nicht als, ich denke, ich muss mal kurz schlucken, Gott gegeben betrachtet würden. Wer hat die Menschenrechte gegeben nach Papst Benedikt? Gott hat sie gegeben. Faszinierend. Was, wenn diese Menschenrechte genau das Gegenteil der 10 Gebote sein sollte und sogar die 10 Gebote aufheben würde? Welcher Gott hat sie denn dann gegeben? Der Gott des Himmels oder ein anderer Gott? Wie steht's mit Mithra? Und wer ist der Stellvertreter Mithras? Wer hat seinen Tag angenommen und ihn Gesetz gemacht? Der Papst. Und der Drache gab ihm seine Macht, seinen Thron. Naja, also, was haben wir gelernt? Die Menschenrechte sind absolut notwendig, jeder muss sich unterstellen und sie sind Gott gegeben. Was sagst du denn noch weiter? Auf einer mit Spannung erwarteten Station seiner US-Reise sagte er vor der Volksversammlung: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, formulierten Rechte betreffen jeden aufgrund des gemeinsamen Ursprungs des Menschen, der Höhepunkt von Gottes schöpferisches Gestaltung für die Welt und der Geschichte bleibt. So, gehen wir noch weiter. Dann predigt er auch ein wenig grün. Warum nicht? Internationale Aktionen zum Erhalten der Umwelt und Schutz der verschiedenen Lebensformen auf Erden müssen nicht nur vernünftige Nutzung von Technik und Wissenschaft gewähren, sondern auch das authentische Bild der Schöpfung wiederentdecken. Hört sich alles so gut an. Der Papst argumentierte, Umweltschutz sei eine moralische Verpflichtung. So, jetzt wird's interessant. Er redet auch von globalen Erwärmung. Er liest die Zeitung. Es gibt 7 neue Todsünden. Sind sie schuldig? Times Online. Das Papsttum sagt, Moralität beruht sich nicht nur auf individuelle Sünden, sondern auch Umgebungssünden. Interessant. Nach 1500 Jahren hat der Vatikan die 7 Todsünden mit 7 zusätzlichen auf den Stand des Zeitalters der Globalisierung gebracht. Also was ganz Neues. Also was sind denn diese neuen Sünden, Osservatore Romane, ich meine, das ist das Blatt des Papstes, säkularen Welt, was muss hier passieren? Die neuen Sünde, das sind interessante Dinge, die haben ein soziales Echo. Man beleidigte Gott nicht nur, wenn man stiehlt, lästert oder seine nächsten Frau begehrt, sondern auch, wenn man die Umwelt ruiniert, moralische, fragliche, wissenschaftliche Experimente durchführt, DNA-Veränderung. Bischof Gotti sagte, zu den Todsünden zählte auch Drogenhandel, soziale Ungerechtigkeit. Also jetzt haben wir Sozialsünden. Sind wir nicht individuell vor Gott verantwortlich, ja oder nein? Jetzt scheint es mir nicht nur so, sondern wir sind sozialistisch auch verantwortlich. Als 2 Todsünden, die den Vatikan weiterhin beschäftigen, nannte er die Abtreibung, die Würde und Recht der Frau verletzen und Pädophilie und so weiter. Hört sich alles gut an. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir haben festgestellt, Menschenrechte sind absolut notwendig. Jeder muss sie gehorchen. Die Sünden sind Sozialsünden. Und jetzt haben wir auch noch gelernt, dass sie Gott gegeben sind. Aber jetzt kommen wir noch einen Schritt weiter. Er sagt bei seiner Ansprache, sie basieren auf dem Naturrecht. Jetzt, was heißt das? Das dem menschlichen Herzen eingeschrieben und in den unterschiedlichen Kulturen und Zivilisationen präsent ist, sagt er. Sie naturt sich auf dem Naturrecht. Seine sechstägiger Besuch war die Antwort auf eine Einladung, bla bla bla. Die Menschenrechte, so der Papst, seien der Schlüssel zu Frieden und Sicherheit in der Welt. Also er hat wirklich eine interessante Ansprache gehalten. Jetzt, was heißt Naturrecht? Ich weiß, Wikipedia ist nicht eine gute Quelle. Aber man kann die gleiche Quelle auch woanders kriegen, in anderen Enzyklopädien. Aber da wird es genau das Gleiche sagen. Die griechische Philosophie betonte den Unterschied zwischen Natur einerseits und Gesetz, Sitte oder Gebrauch, Nomos. Andererseits, das Gesetz war von Ort zu Ort verschieden, aber was von Natur war, existierte, sollte überall gleich sein. Ein Naturgesetz wäre darum eine eher paradoxe Vorstellung gewesen, nicht etwas Reales. Und Aristoteles wird der Vater des Naturrechts genannt. Also Naturrecht sagt, wenn etwas auf Naturrecht gegründet ist, dann ist es in der ganzen Welt gleichberechtigt. Jetzt der Papst hat ja diese Macht an sich gerissen und er sagt, dass Menschenrechte auf Naturrecht stützen. Was ist das heutige katholische Verständnis von Naturrecht? Die römisch-katholische Kirche vertritt die von Thomas von Aquin besonders in seinem Summa Theologica dargestellte Sicht des Naturrechts. Das ist faszinierend. Thomas, was hast du uns zu sagen? Und der Papst zitiert ihn auch. Komm, wir gehen mal zu den Lehrstühlen der Welt, The Chronicle for Higher Education. Hör mal, was sie sagen. Das wichtigste katholische Erbe unter katholischen und zum Teil auch nicht katholischen Akademikern ist die Tradition des Naturrechts. Kann also nicht das Naturrecht einfach beiseite schieben. Das ist was Wichtiges. Und der Papst sagt, sie beruhen auf Naturrecht. Gut, also das ist das wichtigste katholische Erbe, die davon ausgeht, dass es bestimmte unveränderliche Wahrheiten in der Welt gibt, unbeschadet dessen, ob die Gesetze und Gepflogenheiten einer bestimmten Gesellschaft sie berücksichtigen oder nicht. Also wenn ein Gesetz auf Naturrecht gegründet ist, dann ist es universal bindend und wer entscheidet, was nach diesem Gesetz Gesetz werden soll. Wer hat die Übersicht, um das zu entscheiden, nach katholischer Sicht? Der Papst. Und der Papst hat gesagt, diese Gebote sind Gott gegeben. Faszinierend. Was sagt er dann eigentlich? Was sagt er eigentlich? Kurz. Das Naturrecht impft uns gegen die Postmoderne, gegen das Postmoderne wahrscheinlich. Katholiken neigen zu der Sicht, dass wenn Gott Existenz wahr ist, auch die menschliche Vernunft, die Schönheit der Kunst und die Universalität der Moral wahr sein müssen. Jetzt, das ist ein ganz besonderer Gedanke. Wir müssen ihn weiter studieren. Noch ein Zitat. Das ist hier Foundations for Catholic Morality, das Fundament für katholische Moralität. Reason, informed by faith, Vernunft. Das Naturrecht ist für die römisch-katholische Theologie wesentlich. Der praktische Vorteil des Naturrechts ist, dass die Kirche damit großen Respekt vor der Güte des Menschen beweist und Vertrauen in seine Fähigkeit setzt, zu erkennen und zu wählen, was recht ist. Bumm! Jetzt haben wir ein Problem. Der Papst kennt die Theologie von Naturrecht absolut. Und er sagt in seiner Theologie, dass der Mensch dieses Vermögen hat, vor allem in dem Überseher, dem Bischof ex cathedra, dem Papst. Also Sexualverhalten, medizinische Praxis, menschliches Leben, religiöse Freiheit, alle diese Dinge hat er das Recht zu entscheiden. Das römisch-natürliche Das römisch-katholische Naturrecht geht von der Voraussetzung aus, dass der Verstand nicht gefallen ist. Und das ist Thomas von Aquin seine Satzung gewesen. Der Mensch ist physisch gefallen, aber moralisch ungefallen. Wenn er moralisch ungefallen ist, dann hat er auch das Recht, seine eigene Moralität zu beurteilen. Wer hat das im Himmel gesagt? Luzifer hat das im Himmel gesagt. Was sagt die Bibel? Wohin soll man euch noch schlagen, dass ihr doch weiter im Abfall verharrt? Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Jesaja 1, Vers 5. Jeremia. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Römer. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Paulus, was sagt Luther dazu? Er zitierte den Schöpfungsbericht häufig als Beispiel für die Klarheit der Schrift. Er akzeptierte Mose als Verfasser von 1. Mose und das Buch uneingeschränkt als Wort Gottes. Sein Schluss war, dass die Welt nicht älter als 6000 Jahre ist, aber er sagte, das sind da Luthers Schriften, ihr könnt es selbst nachlesen, er sagte, die Philosophen, und dann redete er, die Evolutionslehre war noch nicht da, aber die Philosophie war ja schon da, kam ja vom Griechenland, würden das nie akzeptieren, weil sie auf der Grundlage menschlicher Vernunft arbeiteten. Und was sagt er von dieser menschlichen Vernunft? Die ist blind, taub, unsinnig, gottlos und vermessen mit Gottes Wort und Werken umgeht. Blind, unsinnig, gottlos. Was sagt der Papst? Ungefallen. Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr was? Nichts tun. Was sagt der Papst? Sein Wesen ist ungefallen. Und darum, seine moralische Sicht ist ungefallen. Darum kann er Gesetze ändern. Also wenn der Verstand ungefallen ist, können wir uns durch den Verstand selbst retten. Darüber hinaus verlangt das Naturrecht auch Individualismus dem Kollektivismus zu opfern. Jetzt sind wir nicht mehr individuelle Personen, wir haben jetzt Gruppensünden, wir sind jetzt ein kollektives Wesen. Es wird sehr interessant. Was schreibt der Jesuit Mari? Er schreibt, Naturrecht betrachtet die Gesellschaft als ebenso gegeben wie die Person. Jetzt sind wir gleich wie die Gesellschaft. Der Mensch wird als Glied einer gottgegebenen Ordnung gesehen, als der Ordnung unterworfen, die die Ordnung hervorgebracht hat. Danke, das hilft uns. Jetzt haben wir Kommunismus und Faschismus in einem. Richtig oder nicht? Was die Gesellschaft sagt, das muss getan werden. Ob du da reinpasst oder nicht, dann wirst du eben geschliffen, bis du da reinpasst. Es gibt nicht mehr ein individuelles Verhältnis mit Gott, es gibt jetzt ein Gesellschaftsverhältnis mit Gott. Darum ändert der Papst persönliche Sünden auf Gesellschaftssünden um. Es gibt darum nur einen rechten Weg, aber keine Rechte. Und was Recht ist, entscheidet wer? Rom. Danke. Hier ist die Ansprache seiner Heiligkeit Benedikt vor der vollen Versammlung der Glaubenskongregation. Faszinierend. Er schreibt, das ist im Januar 2008, das ist alles modern. Ich zitiere hier nicht das Mittelalter, aber den jetzigen Papst. In der Prägung ihres Gewissens müssen die Gläubigen die heiligen und sicheren Lehren der Kirche sorgfältig beachten. Denn die katholische Kirche ist nach dem Willen Christi die Lehrerin der Wahrheit. Es ist ihre Pflicht, mit Vollmacht die Wahrheit zu verkündigen und lehren, die Christus ist, und gleichzeitig durch ihre Autorität die Grundsätze der moralischen Ordnung zu erklären und versichern, die der menschlichen Natur selbst entstammen. Papst Benedikt, der weiß genau, was er macht. Er wird die Moralität entscheiden. Wir haben nichts selber zu entscheiden. Er spricht vor der Universität Rom. Was sagst du, Herr Papst? Der Papst ist zuallererst der Bischof von Rom und hat als solcher Kraft der apostolischen Sukzession von Apostel Petrus bischöfliche Autorität in Bezug auf die gesamte katholische Kirche. Das Wort Bischof, Episkopos, bedeutet eigentlich Aufseher, wird aber schon im Neuen Testament mit dem biblischen Gedanken des Hirten vermischt. Ich liebe diesen Papst. Er schreibt so schön offen, was er glaubt und was er tut. Jemand, der von einem erhöhten Aussichtspunkt die ganze Landschaft im Auge hat und darauf achtet, dass die Herde zusammen und auf dem richtigen Pfad bleibt. Diese Beschreibung der Rolle eines Bischofs richtet den Blick zuerst einmal nach innen auf die Gemeinde der Gläubigen, aber diese Gemeinschaft, für die der Bischof sorgt, wie groß oder klein sie auch sei, lebt in der Welt und beeinflusst durch ihr Fassung, ihre Reise, ihr Beispiel und ihre Worte unweigerlich den Rest der menschlichen Gemeinschaft als Ganzes. So ist der Papst, gerade als Hirte seiner Gemeinde, mehr und mehr zu einer Stimme der ethischen Vernunft der Menschheit geworden. Ich bin ja so dankbar, dass wir diese erhebliche Person haben, die aus dieser hohen Sicht für mich entscheiden kann, was moralisch korrekt ist und was nicht ist. Das ist ja unerhört. Ich muss meinen Individualismus preisgeben und ich muss mich diesem Sozialismus unterstellen. Und weh, ich stecke den Kopf raus. Benedikt, Vatikan, 17. Januar, der Papst spricht als der Stellvertreter einer glaubenden Gemeinschaft, in der durch die Jahrhunderte ihres Daseins eine besondere Lebensweisheit gereift ist. Ist das nicht fantastisch? Also das Gesetz hat sich so geändert mit der Zeit, so wie es reif wurde. Und aufgrund seiner moralischen Sicht hat er es dann geändert. Er spricht als der Stellvertreter einer Gemeinschaft, die einen Schatz ethischen Verstehens und Erlebnis beinhaltet, der für die, was? Ganze Menschheit wichtig ist. In diesem Sinne spricht er als Stellvertreter einer Art ethischen Vernunft. Jetzt wissen wir genau, wo wir stehen. Also wir haben einen Überseher, der aus dieser hohen Sicht entscheidet, was ethisch vernünftig ist. Und Menschenrechte, hat er gesagt, sind Gott gegeben. Und ich nehme an, dass dieser Gott er sein muss oder demjenigen, den er dient. Was die vernünftigen Mechanismen angeht, stellt er fest, dass das Thema nicht allein auf einen Kampf um die Stimmenmehrheit reduziert werden darf, sondern ein Muss, ein wahrheitssensibles Argumentationsverfahren einschließen. Ist mir egal, ob die Mehrheit damit übereinstimmt oder nicht. Ich weiß, was gut für euch ist, und ihr werdet es tun. Der heilige Thomas von Aquin, ach danke, da lässt du ihn ja fallen, verdient einen besonderen Platz in der Geschichte dafür, dass er die Autonomie der Philosophie ebenso wie die des Gesetzes hervorgehoben hat. Es ist gleichfalls sein Verdienst, auf die Verantwortung hinzuweisen, die dem Verstand zufällt, wenn er sich auf der Grundlage seiner eigenen Stärke hinterfragt. Wow! Das ist genau der Gegensatz zur biblischen Lehre. Luther sagt, Schriftenprinzip war das Axiom des Protestantismus und das Führerprinzip der römischen Staatskirche. Wir haben zwei Prinzipien, Schriftenprinzip, Führerprinzip. Und wehe, man sagt zum Führer, ich will nicht. Luther schrieb, wir sollen lernen, geistliche und irdische Macht so weit wie Himmel und Erde voneinander zu trennen, denn der Papst hat diese Sache arg verschleiert, die zwei Mächte vermischt. Fantastisch. Ellen White im Großen Kampf schreibt, gerade das Bestreben, Gottes Autorität mit der Kirche zu ergänzen, war der Anfang des großen Abfalls. Rom begann vorzuschreiben, was Gott offen gelassen hatte, und endete damit zu verbieten, was Gott ausdrücklich geboten hatte. Da sind wir. Also sie fing klein an und erst seit 49 hat sie ihr Gesetz, wie sie es haben will. Martin Luther sagte, wenn ihr nicht vom ganzem Herzen gegen die gottlose Regierung des Papstes streitet, könnt ihr nicht gerettet werden. Wow. Wer sich der päpstlichen Religion und Gottesdienstes erfreut, wird in der kommenden Welt für immer verloren sein. Wenn ihr das Papsttum ablehnt, müsst ihr damit rechnen, alle möglichen Gefahren heraufzubeschwören, sogar euer Leben zu verlieren. Aber es ist weit besser, in dieser Welt solchen Gefahren ausgesetzt zu sein, als zu schweigen. Der Mann hatte Mut, ich mag ihn. Das ist in History of the Reformation, Aubergine. Solange ich lebe, werde ich das Geschwür und die Pest Babylons vor meinem Bruder anprangen, aus Angst viele der unsrigen könnten wie die übrigen in den Abgrund zerfallen. Ich möchte das auch tun. Typisches Beispiel, Schriftenprinzip. Wir sollen alles von Menschen Geschriebene beiseite legen und umso mehr beharrlich Anstrengung allein auf die Heilige Schrift verwenden. Oder sag mir, wenn du kannst, wer der letzte Richter ist, wenn die Aussagen der Väter so sich widersprechen. In diesem Fall muss das Urteil der Schrift die Frage entscheiden. Was nicht geschehen kann, wenn wir der Schrift nicht den ersten Platz erräumen, sodass sie aus sich selbst am sichersten, am verständlichsten, am klarsten ist, sie ihre eigenen Ausleger ist, sie alles Reden, alles Menschen bestätigt, beurteilt und erleuchtet. Das ist Schriftenprinzip. Darum sollen nichts als die göttlichen Worte die ersten Grundsätze für Christen sein. Alle menschlichen Worte erschließen sich aus ihnen und müssen wieder zu ihnen zurückgebracht und von ihnen gebilligt werden. Wenn wir nicht dieses Prinzip haben, sind wir verloren. John Robbins schreibt in Ecclesiastical Megalomania, jedermann müsse Rechenschaft vor seinen Werken, die er auf Erden getan hat, ablegen. Darum habe jedermann das Recht, die Bibel selbst zu leben. Das war die Geburtsstunde des Individualismus, der die Gesellschaft der antiken und mittelalterlichen Welt umkrempelte. Das Papsttum kann einen Individualismus nicht ertragen, er muss ihn ausrotten. Wir dürfen nicht selber entscheiden. Thomas Allen Seller ist Direktor der Weltförderungsrealisten. Er sagt, immer mehr Leute befürworten eine Gegenantwort auf die Welle des religiösen fundamentalen Fanatismus. Das bin ich jetzt zum Beispiel. Der richtige Weg wird uns in die neue Welt der Einheit und globaler Gesetze führen. Wir werden globale Gesetze haben und wir werden Einheit haben. Und wer da individualistisch sein will, weg damit. Das humanistische Manifest prahlt. Wir beklagen die Zerteilung der Menschheit aus nationalistischen Gründen und so weiter und so weiter. Wir wollen eine Weltgemeinschaft haben. Wir müssen diese Dinge zusammen haben. UN, Monthly Chronicle, wir, die Mitglieder der Vereinigten Nationen, erklären feierlich unseren gemeinsamen Entschluss mit Nachdruck an die Errichtung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung zu arbeiten. Passiert da sowas vielleicht bei euch in Deutschland? Ja oder nein? Eine vollständige Änderung der finanziellen und wirtschaftlichen Weltordnung ist unerlässlich. Der Papst hat gesagt, Kommunismus ist böse, Kapitalismus ist böse. Was ist seine Regierung nach seinen eigenen Satzungen? Faschismus. Kommunismus gefallen. Wer musste dann noch fallen? Kapitalismus? Ist er vielleicht gefallen? Weg ist er. Wo sind wir jetzt? Wir sind beim Faschismus. Faszinierend! World Good World, das Land, das seinen Ertrag gehören der Menschheit als Ganzes. Das Land und sein Ertrag gehören der Menschheit als Ganzes. Und die Zeit muss kommen, wo die Grundressourcen, Nahrungsmittel wie Weizen und Reis, Stahl, Eisen, Öl, Kohle, als jedem gehörend erkannt werden und darum durch einen zentralen Wirtschaftsrat, der von den Vereinten Nationen eingerichtet werden könnte, gleich verteilt werden. Also wem gehört alles? Allen. Aber wer wird entschließen, wie es verteilt wird? Das ist eine andere Frage. Danke. Also wie hängt das zusammen? Oh, ihr müsst den Vortrag morgen bitte nicht verpassen. Tony Blair, naja, hier bin ich, Staatsmann, endgültig in den Ruhestand. Was macht er dann? Er beeifert sich, alle Religionen zusammenzubringen in der ganzen Welt. Aber was wäre das Beste, welche Religion zu vertreten, wenn man das machen will? Tony Blair konvertiert bei Gottesdienst in Westminster zum Katholizismus. Natürlich muss er das machen. Einer der letzten Handlungen als Premierminister war sein Besuch bei Papst Benedikt. Ja, willkommen, willkommen. Och, ein toller Handdruck. Ich liebe den Handdruck. Gordon Brown, das ist der Neue. Was sagt er? Er hat eine Vision einer globalen, von einem gemeinsamen, moralisch Empfinden geleitete Gesellschaft dargestellt. Also eine allgemeine moralische Gesellschaft. Und wer ist der Leiter dieser Gesellschaft? Nach seinen eigenen Worten? Der Papst. Er hat ja die Übersicht. Er hat ja die Übersicht. Wir sind uns ethisch nicht fremd, wir haben alle den gleichen Sinn für Moral. Fantastisch. Der Premierminister mahnte Nationen und Religionen zu gemeinsamen Handeln. Ich wundere, wer ihm sagt, dass er alle diese Dinge sagen muss. Hier redet er zur Kirchengemeinschaft. Sie schauen alle hin und sind bestürzt. George Bush trifft Papst. Übertritt zum Katholizismus? Wer weiß, vielleicht, vielleicht er auch. Vielleicht auch nicht, wenn sein Name nicht gut genug ist. Aber hören wir mal was Interessantes. Wir haben ja jetzt so viel Theater in der Welt gehabt. Jakobiner und Amerikaner. Jakobiner, bitte? Wo kommt das her? Französische Revolution. Wie sah der Hut aus, der Jakobiner? Er war ein Mitra-Hut, nicht wahr? Was kam daraus? Menschenrechte. Staatssekretärin Condoleezza Rice nutzte eine Paris-Rede, um zu sagen, dass eine Lobhymne der globalen demokratischen Revolution der Bush-Regierung, die einer Fortführung der französischen Revolution des 18. Jahrhunderts sei. Ihr wollt doch nicht behaupten, dass was wir in den letzten Jahren erlebt haben, eine angeordnete Änderung der Welt war, nach Plan der französischen Revolution. Das Militär in Amerika soll doch nicht dafür gebraucht werden, oder? Das ist hier the Department of the Army, United States of America, das ist ihr Schild. Jetzt bitte hilf mir mal ein bisschen, was sucht denn das da? Hä? Ist das interessant oder nicht? Ich denke schon. Also was Amerika gemacht hat und machen wird und wofür sie ihr militärischen Arm einsetzt, ist um diese Philosophie, die eine päpstliche Vernunft, Natur, Gesetz moralische Identität ist, kommt daher und muss sie unterstützen. So nebenbei. Wer ist der Kardinal verantwortlich für das Militär in Amerika? Der Kardinal von New York. Und wer ist er? Kardinal Egan. Und was für einen Orden gehört er an? Er ist Ritter von Malta. Ein Ritterorden ist ein militärischer Orden. Gut, jetzt gehen wir mal zu ein bisschen praktischen Dingen. Pius schreibt in 1931, dass Rerum Novarum, ein Enzyklikel von seinem Vorgänger, die ganze Menschheit unfehlbare Regeln für die richtige Lösung der schwierigen Probleme menschlicher Solidarität, nämlich soziale Fragen, festlegte. Also hier für die Menschheit sind die Regeln, von was kommen soll. Johannes, der 23. schrieb auch in seinem Mater Magister, die ganz sicher beachtenswerteste Demonstration dieser sozialen Lehre und Ordnung, die die Kirche seit Jahrhunderten vertritt, ist zweifellos Rerum Novarum. Danke, dann bin ich ja interessiert, was sagt Rerum Novarum? Das Enzyklikum von Papst Leo, den 13. über Kapital und Arbeit. An die Patriarchen, die Primaten und so weiter und so weiter. Naja, kommen wir schauen mal. Was sagst du, liebe katholische Kirche? Was ist die Pflicht der Menschheit? Artikel 6. Jeder Mensch hat von Natur. Ihr seid ja jetzt schon eingespielt in das Wort, ne? Ihr wisst ja, was das heißt. Diese Moralität ist eine Moralität, die kommt vom Papst aus seinem ungefallenen Wesen. Aus das Recht auf Privatbesitz. Also wir haben Recht auf Privatbesitz. Daher sollte der Mensch nicht nur die Früchte der Erde besitzen, sondern auch den Boden selbst. Insofern er vom Ertrag der Erde Vorräte für die Zukunft anlegen muss. Die menschlichen Bedürfnisse sterben nicht aus, sondern kehren immer wieder, obgleich heute befriedigt, verlangen neue Vorräte morgen. Ist das ein Wort, das heute sehr oft gebraucht wird? Ja oder nein? Dass wir auch für die Zukunft planen müssen. Wie heißt der nächste Vortrag so nebenbei? Was für Prinzen sind das? Nachhaltige. Hier haben wir das Gleiche. Wir brauchen eine nachhaltige Quelle. Oh ja, okay. Artikel 10. Wie die Wirkung der Ursache folgt, so ist es recht und billig, dass die Ergebnisse der Arbeit denen gehören, die sich dafür gemüht haben. Also wenn wir in der Autoindustrie sind, wem gehören die Autos? Wenn wir in irgendeiner Industrie sind, wem gehört das, was produziert wird? In Vernunft und wenig berührt von den wenigen Gegenstimmen, die sich für die andere Ansicht stark gemacht haben, hat die gemeinsame Meinung der Menschheit im gründlichen Stadium der Natur in ihren Gesetzen das Fundament der Besitzaufteilung gefunden. Also, es beruht sich auf Naturgesetz. Und wer ist der Überseher des Naturgesetzes hier, wenn es kommt zu moralischen Dingen? Der Papst. Artikel 33. Die öffentliche Verwaltung muss sich gebührend und beflissentlich um die Wohlfahrt und das Wohlbefinden der Arbeitsklasse kümmern. Mit den weisen Worten des heiligen Thomas von Aquin, wie der Teil und das Ganze in gewissem Sinn identisch sind, so gehört in gewisser Weise, was dem Ganzen gehört, auch dem Teil. Also was besitzt ihr eigentlich? Hilf mir. Überhaupt gar nichts besitzt ihr. Es ist Sozialbesitz. Und wer entscheidet, wie der Sozialbesitz verteilt wird? Die katholische Kirche. Unter den zahlreichen und ernsten Pflichten der Regierenden, die zum Besten des Volkes wirken möchten, kommt ein Distributive Teil dazu. Also wir müssen verteilen. So nebenbei hat die deutsche Regierung jetzt gerade Gesetze eingeführt, damit sie Dinge übernehmen können, Aktien und Wohlhaben und so weiter, wann und wie sie will, ja oder nein? Gerade diese Woche, ja oder nein? Ja, interessant. 35. Da Regierungsgewalt von Gott kommt und gewissermaßen ein Teilhaben an seiner, der höchsten aller Souveränität ist, sollte die ausgeübt werden, wie Gottes Macht ausgeübt wird, mit väterlicher Fürsorge. Wann immer das Allgemeininteresse oder eine bestimmte Gruppe leidet oder eine Gefahr ausgesetzt, der anderen nicht zu begegnen oder zuvorkommen ist, muss die öffentliche Gewalt einschreiten und entsprechend handeln. Rechte müssen religiös respektiert werden, wo immer sie bestehen. Und es ist die Pflicht der öffentlichen Gewalt, Verletzungen zu vermeiden und zu bestrafen. Also wer entschließt, was mit Arbeitern passiert? Der Staat. Und wer gibt dem Staat die Macht, diesen Entschluss zu machen? Die Kirche. Auf diesem Grund sollen Lohnarbeiter, da sie meist zur Masse der Bedürftigen gehören, von der Regierung auch besonders versorgt und geschützt werden. Darum sind die Lohnarbeiter aus dem Gebot, aus dem 10. Gebot herausgeholt worden. Der Arbeiter hat kein Recht über sie, der Arbeitgeber. Nur die Kirche hat das Recht. Recht auf Privatbesitz stammt von der Natur, nicht vom Menschen. Und der Staat hat das Recht, dessen Ausübung ganz im Interesse des Gemeinwohls zu regeln. Ups, das ist ja interessant. Die wichtigste aller Vorbände sind Arbeitsverbände, das sind die Gewerkschaften. Hier sagt dieser Artikel, der Staat muss sie unterstützen, der Staat hat nicht das Recht, sich einzumischen und sie sind gegründet worden von religiösen Männern, Jesuiten. So nebenbei. Denn Glied einer solchen Gesellschaft zu werden, ist das natürliche Recht des Menschen. Also wir dürfen haben und der Staat hat kein Recht, sich da einzumischen. Und hier werden wir an die Brüderschaften, Gesellschaften, religiöse Orden erinnern, die durch die Autorität der Kirche und die Frömmigkeit christlicher Männer entstanden sind. Also alle diese Gewerkschaften sind durch die Autorität der Kirche und christlicher Männer entstanden. Und somit Staatsregierende haben demnach kein Recht über sie noch Anteil in ihrer Führung. Im Gegenteil, es ist die Pflicht des Staates, sie zu achten und zu pflegen und wenn nötig vor Angriffen zu verteidigen. Kein Recht. Die Kirche regiert in diesen Gewerkschaften. Der Arbeiter soll zur Anbetung Gottes ermahnt und angeleitet werden, zu eifrigen Glaubensübungen, unter anderem zur Heilighaltung des Sonntags und der Feiertage. Gibt es heute Arbeitsrechte diesbezüglich, ja oder nein? Und gibt es Gesetze diesbezüglich, ja oder nein? Sind große Organisationen gestraft worden vor kurzem? Hier in Europa, weil sie den Sonntag nicht geheiligt haben? Ja oder nein? Ja, in Frankreich, große Organisationen, große Möbelorganisationen mit zigtausenden Euro bestraft, weil sie am Sonntag offen waren. Also, sie müssen die Sakramente empfangen und so weiter und so fort. Daraus folgt die Verpflichtung, am Sonntag und bestimmten Feiertagen von Mühe und Arbeit abzulassen. Also wir können Arbeitsgesetze erwarten in kürzester Zeit. Was die Kirche betrifft, wird man ihre Kooperation nie vermissen, ganz gleich zu welcher Zeit oder Gelegenheit. Und je mehr ihre Handlungsfreiheit entfesselt wird, desto wirkungsvoller wird sie sein. Wow, danke Papst Leo für diese wunderbare Auseinandersetzung. Das Papsttum, schreibt dieser Mann, hat erkannt, dass es durch die ständige Erweiterung der Menschenrechte, wie es der Vatikan selber ausdrückt, immer neue moralische Argumente für größere, umfassende, mächtigere Regierung bringen kann. So sagt Gaudium et Spes, so schreibt John Robbins. Und dann folgt eine Liste die vom Papsttum kommt. Das sind die Rechte. Das sind nicht nur Menschenrechte von der UNO, das kommt aus päpstlichen Geschriften. Also wir haben das Recht auf freie Gründung von Arbeitsverbändungen. Komm, wir gehen mal da durch. Recht auf Kultur, Auswanderung, Einwanderung, Nahrung, Kleidung, Ruhe, Versorgung, Entlohnung, Leben, sichere Umgebung, Sicherheit der Arbeiter, Familienleben, Privatbesitz. Natürlich nur, wenn der Privatbesitz nicht notwendig ist für jemand anders. Recht auf allgemeine Nutzung aller Güter, da kommt er. Recht auf allgemeine Nutzung aller Güter. Recht auf Arbeit, Recht auf Pension, Altersversicherung, Gesellschaft, Sicherheit, Universität, na, körperliche Verzerrtheit, Sozialdienst, Recht auf Streik, Lebensstand, Familiengründung, Bildung, Anstellung, ach, die Liste geht weiter, Respekt, da, 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 da. Und wenn der Staat jedes dieser abzwingen muss, dann was dürfen wir noch tun? Überhaupt gar nichts. Die komplexen Umstände von heute machen es notwendig, dass die öffentliche Autorität häufiger in soziale, ökonomische und kulturelle Angelegenheiten eingreifen. Mehr und mehr. Hört mal, was sagt der britische Premierminister Gladstone in 1874 schon. Er sagt, die Knechtschaft Einzelner, wie unterwürfig auch immer, wird die lateinische Kirche nicht befriedigen. Der Staat selbst muss ein Sklave werden. Alle müssen sie ihm unterstellt sein. John Robbins schreibt, 1904/5 veröffentlichte der nicht-katholische deutsche Soziale Max Weber einen Aufsatz über den soziologischen, ökonomischen und so weiter Stand der Länder in der Welt, vergleicht römisch-katholisch mit Protestant. Er sagt, im Protestantismus, da hat man intellektuell weltliches Vorhaben. Protestantismus brachte Bildung, Protestantismus förderte nicht nur, nicht wie die römische Katholizismus, Trägheit und Geringschätzung. Protestantismus setzt sich für Unabhängigkeit und individuelle Verantwortung ein und so weiter. Er schuf eine höhere Art von Moral, er trennte Kirche von Staat. In allen diesen Aspekten ist der Protestantismus vorbildlich. In einem Brief schreibt Charles Dickens, dass er von einem Kanton zum anderen kam. Im katholischen, sagt er, du kannst einen Strich ziehen. Hier war es Wohlstand, hier war es schrecklich. Und er sagt, er glaubt, es hat etwas mit der Religion zu tun. Ich habe dergleichen so regelmäßig beobachtet, seit ich zum ersten Mal hierher kam, dass mich die traurige Ahnung beschleicht, dass der Grund hinter all dem Elend Irlands seine Religion ist. Nach katholischem Recht ist alles Eigentum des römischen Kirchenstaats seinem obersten Herrscher, dem Papst, unterstellt. Das sagt der Jesuit Riese. Nur der Papst hat Besitzrecht, niemand anders. Die römisch-katholische Lehre von Privatbesitz findet einen Widerfall in der kommunistischen Parole von jedem nach Vermögen, an jeder nach Bedarf. Und das hat Lyndon Johnson schon gesagt. Wir nehmen von den Habenden und geben an den Nichthabenden, die es so sehr brauchen. Ist das, was in der Welt heute passiert, ja oder nein? Und liebe Deutschen, ich möchte euch warnen, ihr werdet arm werden. Ihr werdet arm werden. Und diejenigen, die nichts haben, sollen angeblich durch dieses Geld gefüttert werden. Schaut mal nach Afrika, schaut mal nach Simbabwe. Sie krepieren trotzdem. Nur diejenigen, die hier mitspielen, werden etwas bekommen. Komm, wir gehen zurück in die Geschichte der Bibel und wir gehen zur Zeit des König Achabs. Und er ist verheiratet mit einer Frau, die heißt Jezebel. Und da ist ein Mann, Naboth, der hat einen Weingarten. Und das war in Jezreel, das ist Jezreel, das war wahrscheinlich nicht sein Weingarten, aber hier so ungefähr war das. Und dieser König verheiratet mit dieser Prinzessin, die das Volk verführte, in Sonnenanbetung. In den Offenbarungen haben wir das Gleichnis, wo die Mittelkirche eine Frau hat, wie heißt die? Isabel, die das Volk verführt und in Purpur und Rot handelt. Interessant, interessant. Ein Kirchenbild. Und hier haben wir eine ungerechte Ehe zwischen dem König von Israel und dieser Frau. Die Kirche und der Staat zusammen. Und Naboth hat ein Erbe. Und das Erbe kommt von Gott. Und der König sagt, ich möchte es haben, gib's mir, ich möchte Gemüse pflanzen. Das ist die Geschichte, wir brauchen sie nicht alle lesen. Und gib mir deinen Weinberg. Ich will einen Gemüsegarten draus machen. Willst du Geld dafür haben? Und was sagt Naboth? Das lasse der Herr fair von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter geben sollte. Also wem gehört's nach Bibel? Es gehört ihm. Und wer hat es ihm gegeben? Gott. Denn Gott hat gesagt, dieses Erbe wird nie weggehen. Da kam Ahab heim, missmutig, zornig, um des Wortes willen, dass Naboth, der Jezreelit, zu ihm gesprochen hatte. Ich will dir das Erbe meiner Väter nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett, wandte sein Angesicht ab und aß nichts. 1. Könige 21, 1-4. Und wer kommt zu ihm hin? Isabel. Typologisch ist das wer? Die Kirche. Da kam seine Frau Isabel zu ihm hinein und redete mit ihm. Warum bist du so missmutig und isst nichts? Und er sprach zu ihr, ich habe mit Naboth geredet. Gib mir deinen Weinberg. Aber er sprach, ich will dir meinen Weinberg nicht geben. Da sprach seine Frau Isabel zu ihm, zeige jetzt, dass du König über Israel bist. Steh auf und iss etwas und sei guten Muts. Ich, was steht da? Ich will dir den Weinberg Naboths des Jezreeliten verschaffen. Also wenn sie es schafft, dann wem gehört er dann eigentlich nach ihr? Ihr? Ich gebe ihn dir, sagt sie. Ich gebe ihn dir. Die Kirche sagt, ich gebe ihn dir. Naja, und dann ist die Geschichte, sie lässt falsche Zeugen kommen und der arme Mann wird ermordet. Und es geschah, als Isabel hörte, dass Naboth gesteinigt worden und tot sei, da sprach Isabel zu Ahab, steh auf und nimm deinen Weinberg, Naboth, den Weinberg Nabots des Jezreeliten in Besitz. Denn er, der nicht um Geld gegeben wollte, denn Naboth lebt nicht mehr, ist tot. Faszinierend. Und so wird es auch sein auf diesem Planeten. Und wenn ihr hängt an dem, woran ihr hängt, in dieser neuen Weltordnung, der wir entgegengehen, mit dieser neuen Moralität, die auf die nicht gefallene Vernunft des Papstes beruht, dann haben wir ein Problem. Denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz auch sein. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht dem, was auf Erden ist, sagt die Bibel. Und Luther erklärte, meine Stärke und mein Trost sind an einem Ort, wo weder Menschen noch Teufel hingelangen können. Faszinierend. Also kurz zusammengefasst, die Moralität der Welt beruht sich nicht auf der Bibel mehr, das Gesetz ist geändert. Das Alleinrecht zum Erbe hat die Kirche sich zugeeignet und das Alleinrecht, Moralität zu bestimmen, aufgrund Naturrecht hat der Papst sich zugeeignet und als Oberhirte wird er uns sagen, wie es läuft. Morgen werden wir genau sehen, wie es läuft. Wir werden genau sehen, wie sie die Satzung ändern und wie sie Gottes Gerechtigkeit total vernichten. Wir leben in einer ganz, ganz spannenden Zeit. Macht der Herr uns helfen. Morgen kommt ein Vortrag, den müsst ihr nicht verpassen. Denn der Titel allein sagt euch schon, dass da was Komisches drin ist. Und geschichtlich Und zeitlich ist es genau dieses Prinzip, das wir heute besprochen haben, das auf die Welt abgezwungen wird. Möge Gott uns helfen. Kommen wir schließen im Gebet. Lieber Heiland, sie haben dein Gesetz zunichte gemacht und haben es ersetzt mit einem anderen. Hilf uns, diese Dinge zu verkraften und dein Wort zu verteidigen in einer Welt, wo dies bald nicht mehr möglich sein wird. Gib uns Kraft dazu. Wie Martin Luther sagt, wenn man sich dagegen stellt, dann hat man den Wind von vorne. Aber Herr, was soll's? Wenn wir um uns schauen und uns die Augen geöffnet werden könnten, würden wir eine Himmelschar sehen. Und das ist alles, was zählt. Gib uns Vertrauen auf dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Danke.